Einen schönen guten Abend oder schönen guten Spätnachmittag. Ich möchte noch erst beten vor dem Anfang. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke dir, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, dass du uns zeigst, wie du bist und wie wir sind. Und ich bitte dich, dass du uns heute etwas mehr öffnest über dich und über uns. Hilf uns zu begreifen, was du meinst, wenn du mit uns arbeitest. Hilf uns zu verstehen, Herr, dass du ein liebendes Herz hast und dass wir wirklich offen sind und verstehen, wie wir sind. Bitte segne uns heute Abend. Amen. Ich finde, der Psalm 38 ist ein, ja, ich möchte sagen, ein besonderer Psalm. Jeder für sich ist besonders und schön. Dieser Psalm 38 ist ein, auch nochmal ein besonderer Psalm, ein sehr schöner Psalm. Ich möchte ihn gerne erst einmal durchlesen und dann gehen wir ihn durch. Ein Psalm Davids zum Gedenken. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen mir über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. O Herr, all mein Verlangen ist vor dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz pocht heftig, meine Kraft hat mich verlassen. Und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. Meine Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Ich aber bin wie ein Tauber und höre nichts und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ja, ich bin wie einer, der nichts hört und in dessen Mund kein Widerspruch ist. Denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst antworten, o Herr, mein Gott. Denn ich sagte, dass sie nur nicht über mich frohlocken, nicht groß tun gegen mich, wenn mein Fuß wankt. Denn ich bin ganz nah daran zu fallen und mein Schmerz ist stets vor mir. Denn ich bekenne meine Schuld und bin bekümmert wegen meiner Sünde. Meine Feinde aber gedeihen und sind mächtig und zahlreich sind, die mich unter falschem Vorwand hassen. Die mir Gutes mit Bösem vergelten, sind meine Widersacher, weil ich dem Guten nachjage. Verlass mich nicht, o Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile zu meiner Hilfe, o Herr, mein Heil. Dieser Psalm 38 gehört zu den sogenannten Bußpsalmen. Das sind wohl sieben. Das ist der Psalm 6, der 32, dieser 38. Der Psalm 51, 102, 130 und 143, die beschreiben so ein bisschen dieses Thema, ja, der Thema der Buße. Deswegen werden sie Bußpsalmen genannt. Doch nach meinem Empfinden ist dieser Psalm 38 ganz besonders, wo der Psalmist ganz besonders schonungslos auch mit sich umgeht. Weil so wie er hier jetzt beschrieben hat, all diese verschiedenen Schmerzen und als ob das anderswo nicht so vorkommt. Auch, ja, aber nicht so stark in diesem Maße. Ich finde, dieser Psalm 38, der zeigt wirklich sein Inneres, wie er sich fühlt. Das ist etwas Schweres, was er durchgeht. Und er beginnt einfach mit einer Bitte. Nun, es ist ja zum Gedenken, das ist auch wichtig zu beachten. Wir sollten daran denken, vielleicht uns erinnern an dieses, was David hier schreibt und vielleicht auch auf uns anwenden. Aber der Vers 2, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Es ist interessant, so anzufangen. Ja? Es sagt aus, ich habe Schuld. Ich habe Strafe verdient. Ja, es sagt nicht aus, ich bin ja gar nicht, vielleicht nicht so schlecht. Er sagt auch nicht, wie wir es manchmal vielleicht tun, entschuldige, wenn ich dich verletzt haben sollte. Nein, er sagt hier einfach, strafe mich nicht. Ich habe es verdient, aber strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Ich bin einverstanden mit der Strafe, aber warte, bis dein Zorn sich gelegt hat und dein Grimm zurückgegangen ist. Er beschönigt nichts. Er sagt einfach, tu, was du tun musst, aber bitte nicht in deinem Zorn. Ich finde, so ein Anfang, das sagt sehr viel über ihn aus. Im Weiteren werden wir feststellen, das ist eine lange Zeit gewesen oder muss gewesen sein, wo er so gelitten hat. Es war nicht etwas, wo jetzt ist passiert, er hat jetzt gesündigt wahrscheinlich, weil es geht hier um Schuld. Und jetzt hat er, also ist überführt worden von seinem Gewissen und jetzt geht das los, also es tut mir leid, vergib und so weiter. Das zeigt, dass er über eine lange Zeit sich gequält hat. Ich habe es verdient, aber bitte warte, bis du dich etwas beruhigt hast. Ja? Und ich denke, wir kennen das von uns, wenn wir Kinder haben oder Eltern haben wir alle gehabt. Ja? Wie das ist, wenn wir als Eltern unsere Kinder manchmal bestrafen mussten. Ob wir dann im Zorn es gemacht haben oder ob wir uns vielleicht, wie jemand das ausdrückte, mit unseren Emotionen erst zu Gott gingen, uns beruhigt haben, Liebe für dieses Kind gespürt haben und dann es bestraft haben in Liebe. Wie oft geschieht es, dass wir im Zorn reagieren, im Zorn handeln. Und weiter sagt David, er stellt fest einfach, ja, Feststellung, und interessant, ja, durch die Sünde wird Gott unser Widersacher. Und hier schreibt er auch so, denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Ich möchte wirklich betonen, er sagt, deine Pfeile, also du bist es, der mich schlägt. Du bist es, der mir wehtut. Die Luther-Übersetzung, die sagt sogar, deine Pfeile stecken in mir. Es ist nicht nur etwas, was mir wehgetan hat und vielleicht abgeprallt ist, sondern die stecken da drin und die verursachen immer fortwährend Schmerzen. Das ist, wenn Gott an einem arbeitet, und das schreibt er hier, wenn Gott einen einfach nur durch das Gewissen und durch den Heiligen Geist einfach nur bearbeitet, bekämpft quasi, aber er züchtigt uns zum Guten. Und er sagt da, deine Hand liegt schwer auf mir, oder eine andere Übersetzung, oder wird das jetzt einfach nur, was eigentlich gemeint ist, deine Hand hat sich auf mich niedergesenkt. Es ist schön, wenn die Hand uns trägt, ja, wenn Gott uns trägt, das wissen wir, es tut er. Und jetzt schlägt seine Hand und drückt. Er sagt, das ist mir zu schwer, was du tust. Du drückst mich. Deine Hand drückt mich. Das spricht von einer andauernden Last. Es dauert an. Gott lässt nicht nach. Es gibt eine Stelle oder einige Stellen in der Bibel, wo es geschrieben steht, doch seine Hand bleibt ausgestreckt, denn sein Zorn lässt noch nicht nach. Er bestraft und weiter und weiter und weiter. Und er hielt an diesem. Es ist nicht etwas, was so, ich habe dich bestraft und es ist gut. Natürlich, Gott bestraft, weil er es darf, weil er es tun darf. Und er tut es aber immer noch, weil er Gedanken des Friedens mit uns hat. Und bemerkenswert ist über diesen David, vielleicht habt ihr das gemerkt, diesen Anfang, ja, züchte oder strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, ist nicht zum ersten Mal kommt das hier. In einem anderen Psalm, ich habe leider vergessen, welchem, beginnt das auch so. Also er ist Wiederholungstäter, ja? Er ist schlimm, der David. Aber trotzdem sagt die Bibel, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also diesen Paradox müssen wir begreifen. Aber wenn wir ihn anschauen, diesen David, was er so schreibt und wie er sich fühlt, dann müssen wir eigentlich merken, also ich bin absolut nicht besser, aber gar nicht besser. Ich bin eher schlechter. Nun, er hat festgestellt, dass du es tust, der mir Schmerzen bereitet oder der mir Schmerzen zufügt. Und er klagt einfach. Was ich erst am Anfang sagte, wie das hier ganz besonders emotional wird, wie er einfach nur klagt, wie es ihm geht. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Und diese Bemerkung wegen meiner Sünde zeigt auf, ich bin selber schuld an dem, wie es mir geht, weil ich habe gesündigt. Es hat nicht Gott gesündigt, es hat nicht ein anderer gesündigt und mir geht es schlecht. Sowas gibt es ja auch. Aber hier geht es darum, wegen meiner Sünde, sagt er. Er macht sich selber kaputt. Ja, die Sünde macht kaputt. Die Sünde tut weh und macht kaputt. Durch Sünde schadet der Mensch sich selbst. Durch Sünde wird Gott zum Widersacher, das haben wir erst gesehen. Und jetzt durch Sünde schadet der Mensch sich selbst. Also er ist sich selbst ein Widersacher. Er macht sich selber kaputt. Und ich denke, das wissen wir alle von uns, dass die Sünde uns von Gott trennt. Das wissen wir auch aus der Schrift, aus Erfahrung. Und wir wissen, dass wir selber uns eigentlich Feind sind, wenn wir sündigen. Und Gott sagt eigentlich, wie wir leben sollen. Aber wir lieben die Sünde zu sehr. Wie er hier sagt, denn meine Verschuldungen gehen mir über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern, und wiederum um meiner Torheit willen. Ich bin schuld, dass es mir so geht. Und trotzdem, denke ich, müssen wir es sehen, David sagt hier Gott, ja, ich bin schuld, ist meine Sünde, aber mir geht das schlecht. Es tut mir weh, überall. Nichts Heiles an mir, nichts Heiles an meinem Fleisch, alles tut weh. Und das kann sein, dass er auch eine Krankheit hat, das weiß ich nicht, das kann ich so nicht feststellen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, was für eine Schuld er hatte, denn hier steht das nicht. Es gibt in einem Psalm, zum Beispiel 51, da steht, der Psalm wurde geschrieben, als der Prophet Nathan kam zu ihm und ihn überführte, ja, dass er zu Bathseba gegangen ist. Dann wissen wir, wonach das geschah, da können wir nachvollziehen. Jetzt nicht, aber es muss wohl doch was Schlimmes gewesen sein. Und vielleicht hat er auch wirklich durch die Sünde jetzt eine Krankheit, das weiß ich ja nicht. Es sieht so aus, aber wiederum, um meiner Torheit willen, wegen meiner Sünde, kann auch sein, dass es einfach sein Seelenschmerz unheimlich groß ist. Und ich denke, wir kennen das auch sogar aus Erfahrung, dass Schmerzen in der Seele, also wenn man unruhig ist, nicht zufrieden ist, nicht ruhig sein kann, weil einem das Gewissen plagt, weil Gott einen plagt, viel schlimmer ist als eine Krankheit. Bei einer Krankheit können wir ruhig sein, wir können die Schmerzen sogar behandeln, wir können die lindern, irgendwie durch Schmerzmittel, durch langzeitige Narkose, wie auch immer. Man kann die Schmerzen behandeln. Aber Seelenschmerz, wie willst du den behandeln? Wenn dir das über Tage oder noch länger so geht, du gehst ja auch kaputt dran. Das ist ja unnormal, so ein Zustand. Ich meine, wenn man sich dieses anschaut, das ist ja ein Jammerzustand einfach nur, worüber er schreibt. Denn meine Verschuldungen gehen mir über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich, ein Berg an Sünden. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Und jetzt zum Beispiel steht im nächsten, ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Also es dauert lange an. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn gewesen. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Oft zeigen wir eigentlich nicht so etwas, was David hier so freiherzig oder freimütig preisgibt. Ja? Eigentlich zeigen wir nach außen, uns geht's gut. Wir zeigen eigentlich gerne, alles gut. Und wenn jemand fragt, wie geht's? Gut. Es ist nicht immer wahr. Manchmal fragt man vielleicht, oder wird man vielleicht gefragt, Hand aufs Herz, wie geht's dir? Nun, man kann dann vielleicht auch erwidern, du willst es gar nicht wissen, wie es mir geht. Oder fängst du an zu erzählen, wie es dir geht. Und dann wirst du feststellen, ob ihr es wissen will. Nun, diese Adresse, die David gewählt hat, ist natürlich eine, Gott hat Liebe im Herzen und er hört uns. Und er will, dass wir ihm das sagen, wie es uns geht. Und dass wir ihm nichts vormachen, das können wir sowieso nicht, er weiß ja, wie wir sind. Und trotzdem wollen wir auch ihm was vormachen. David klagt einfach, er klagt um seinen, wie es ihm geht und er geht fast kaputt an diesem Zustand, in dem er ist. Und wie so, als ob er mit einmal wach wird, dieser Hoffnungsschimmer. Ja? Der nächste Vers, Vers 10, O Herr, all mein Verlangen ist vor dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Es ist, als ob er nach Atem ringt. Ja, hier quält er sich und quält und jetzt, als ob er, du weißt, wie es mir geht. Ja? Und dieses möchte ich eigentlich uns ans Herz legen, dass wir das nicht vergessen. Gott hört uns, wenn wir klagen. Er hört uns auch, wenn wir nichts sagen und unser Herz schreit. Das hört er. Und das ist einfach, wir wissen ja, dass Gott ein Herz voll Liebe hat. Und wenn er uns schlägt, so wie der David geschlagen hat oder gezüchtigt hat und mit Pfeilen beschossen hat, er meint es gut mit ihm. Und David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er ist nicht kaputt gegangen an dieser ganzen Sache. David ist ein sehr großes Vorbild für uns, nicht im Sündigen, sondern zurückzukommen, umzukehren, zu Gott zu gehen. Ich denke, David ist wirklich ein großes Vorbild für uns. Und nun, wenn wir weiterschauen, bleib doch bei Gott, ja? Warum gehst du dann wieder in deinen Jammer zurück? Aber er klagt wieder. Also es muss wirklich schlimm gewesen sein. Mein Herz pocht heftig, meine Kraft hat mich verlassen und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. David kann einfach nicht lassen, ihm geht es schlecht und er ist ehrlich vor Gott. Zumindest können wir das hier soweit feststellen. Er zeigt Gott einfach, mir geht das wirklich ganz, ganz schlecht. Ich weiß, dass du hörst, ich weiß, dass du alles siehst, aber mir geht das schlecht. Manchmal machen wir ein Christsein, das eigentlich nur eine Form ist. Manchmal zeigen wir etwas, was eigentlich gar nicht vorhanden ist. Sind wir wirklich so heile Christen? Alles Friede, Freude und so weiter? Alles gut? Es geht uns nicht immer gut. Wir wissen, dass Gott uns durchträgt, aber Gott schickt uns in schwere Sachen rein. Er schickt uns extra in Schwierigkeiten rein. Er bereitet für uns schwere Zeiten. Und das ist nicht nur so, dass Gott sieht, aha, da ist schwere Zeit, da geht er gleich rein, ich will ihm irgendwie helfen. Er macht schwere Zeiten für uns, dass wir da reinkommen, weil wir nicht anders wachsen werden. Weil wir werden geübt, wenn wir in solchen Zeiten sind. Und wir werden stark. Und wir werden lernen zu vertrauen. Und wir werden lernen, auf Gott zu hoffen. Und hier sagt er sogar weiter im Vers 12, meine Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Nun, das kann man als Verrat sehen. Ja? Wenn wir jetzt an Hiob denken, wie es ihm ging damals, wo er alles verloren hat, was man verlieren kann, außer seinem Leben. Und dann kamen seine Freunde, als sie das gehört hatten, wahrscheinlich, ja, meine ich, steht da, als die kamen da zu ihm. Und wie sie mitgetrauert haben, die haben tagelang, ich meine 7 Tage, mit ihm gesessen im Staub. Nichts gesagt, einfach nur, weil die Schmach, die Plage unsagbar groß war. Und hier, die Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Das ist doch Verrat. Warum halten sie nicht zu ihm und helfen ihm? Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen der Sünde. Die Sünde schafft ein soziales Problem. Sünde trennt uns voneinander und ganz besonders natürlich von Gott. Und vielleicht hat er auch, wie er jetzt vor Gott jammert, vielleicht jammerte er auch vor den Menschen immer, mir geht's schlecht, wenn du nur wüsstest, wie es mir geht. Deine Probleme möchte ich haben und so weiter und so fort. So einen Menschen kannst du nicht sehr lange ertragen, ja? Der ständig jammert. Ich meine, wenn da wirklich, wirklich schlimm ist, das ist ja Kann man ja verstehen, aber manche Menschen jammern wirklich viel und fast nur. Natürlich, vergleichbar jetzt eine Kleinigkeit, man jammert über das Wetter, weil es heiß ist, und dann jammert man, weil es kalt ist, und dann jammert man, weil es nass ist, und dann jammert man, weil es so lange nicht geregnet hat. Eigentlich hat man immer Grund zum Jammern, wenn man will, wenn man nicht zum Danken bereit ist. Aber David sagt hier, meine Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Vielleicht hatte er auch unangenehm gerochen, wenn er krank war. Ich weiß es jetzt nicht, ich will das jetzt nicht feststellen. Man kann das so oder so sehen. Ja. Es kann Krankheit sein, es kann auch einfach nur Seelennot sein. Oder einfach nur, es kann Seelennot sein. Es ist nicht einfach. Vielleicht wurde er ein unangenehmer Mitmensch, weil er ständig klagt und jammert. Und dann ist so interessant, als ob es noch nicht genug wäre für ihn, als ob er jetzt hat er Gott gegen sich, der ihn schlägt, der ihm wehtut. Da hat er sich selbst gegen sich, da hat er seine Widersacher, oder seine Lieben und Freunde, ja, die stehen auch nicht zu ihm, die stehen beiseite. Und dann gibt es dann noch andere. Da steht, die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen, und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Wir kennen ja aus der Geschichte der Bibel, dass David viele Feinde hatte, viele Widersacher hatte. Um ein paar zu nennen, erst war es Saul, später war sein Sohn Absalom. Adonia war auch so ein Kandidat für die Stürzung des Königs. Es gab auch viele, und Philister natürlich dazu, und erst den Goliath und so weiter. Es gab viele, viele Widersacher bei ihm. Und sie quälen ihn, ja? Sie möchten ihn, wie es hier steht, nach dem Leben trachten. Sie möchten ihn lieber weghaben als da. Lieber fern als nah. Also David hat eigentlich ganz schwer, ja? Von überall sind nur Feinde. Und selbst Gott, zu dem er schreit und von dem er sagt, oh Herr, all mein Verlangen ist vor dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen, das weiß er. Und trotzdem ist er gegen ihn, also gegen David. Also dieser Zustand, in dem David hier steckt, ist nicht zu beneiden, oder? Es ist kein schöner Zustand. Es ist ein Jammerzustand. Und David entscheidet sich hier im Vers 14, ich aber bin wie ein Tauber und höre nichts und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ja, ich bin wie einer, der nichts hört und in dessen Mund kein Widerspruch ist. Was dieser Vers jetzt sagt, weiß man nicht wirklich. Vielleicht ist es, dass er sich einfach nur demütigt. Ja, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich will mich dazu nicht äußern. Vielleicht hat er aufgegeben mit Rechtfertigung und dass er sich überhaupt nicht mehr verteidigt. Und wir wissen, also dieses erinnert uns an Jesus Christus, ja, dass er auch seinen Mund nicht auftat. In dieser Zeit, wo er als Lamm geführt wird, da hat er seinen Mund nicht aufgemacht. Er hat sich nicht verteidigt irgendwie, obwohl er manchmal schon was gesagt hat. Man kann nicht sagen, Jesus war immer nur still. Ja, er sagt zum Beispiel einmal, wenn ich also recht geredet habe, warum schlägst du mich? Oder wenn ich falsch geredet habe, dann zeige wo. Also das ist nicht, dass er ständig, also immer nur still war. Aber im richtigen Moment war er still. Und das erinnert uns einfach, dass Jesus, wie David jetzt reagiert hat. Nur Jesus hatte überhaupt keine Schuld. Und David hat sie. David hat ein Werk, wie er selber sagt. Ja, es ist zu viel für ihn. Wachsen ihm über den Kopf. Also ich möchte gerne annehmen, dass er hier einfach nur, weil er sich so kaputt fühlt und resigniert und Buße tut, wie wir weiter sehen werden, dass er einfach nur sich nicht mehr verteidigt. Ich bin schuld, ich habe Schuld, Gott, du kannst mich bestrafen, du darfst es oder du musst es tun einfach. Aber warte, bis sich dein Zorn gelegt hat. Und dann, als ob er jetzt wieder wach wird von schlimmen Zustand und schreit, denn auf dich, Herr, harre ich, du wirst antworten, o Herr, mein Gott. Und ich denke, das macht Mut. Gott ist wirklich treu. Und zur rechten Zeit wird er antworten und Hilfe geben. Wir möchten eigentlich von Gott Hilfe jetzt haben. Und wir möchten sie gerne so haben, wie wir es wollen. Gott antwortet, aber nach seinem Maß, wie er will. Denn er ist weise und er weiß, was wir brauchen. Es ist wunderbar zu sehen, dass David hier immer wieder, ja, das haben wir aber auch in anderen Psalmen gesehen oder auch immer wieder gesehen, dass David immer wieder zurück zu Gott findet. Und es ist einfach schlimm für uns, wenn wir einen Zustand haben, wo es uns schlecht geht, was ja gar nicht so unmöglich ist. Ja? Wir sind Menschen, wir sündigen, machen uns kaputt, andere vielleicht sogar, oder andere machen uns kaputt, wie auch immer. Und es kann sein, dass wir in diesem Zustand über viele, viele also Tage, vielleicht, wer weiß wie lange, in diesem Zustand bleiben und uns einfach nur vielleicht bemitleiden sogar. Aber David sucht immer wieder diesen Kontakt zu Gott. Er schaut immer wieder zu ihm, denn auf dich, Herr, harre ich. Auch wenn er so tief war und auch wenn es ihm so schlecht ging. Er schreit oder er ruft zu ihm, denn auf dich, Herr, harre ich. Ich warte auf dich. Denn ich sagte, dass sie nur nicht über mich frohlocken, nicht groß tun gegen mich, wenn mein Fuß wankt. Denn ich bin nah daran zu fallen und mein Schmerz ist stets vor mir. Denn ich bekenne meine Schuld und bin bekümmert wegen meiner Sünde. Und das zeigt eigentlich diese aufrichtige Buße, die David hier bringt. Ja? Ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Kennst du noch den Zustand, wie es ist, wie hast du dich gefühlt, wo du weißt, ich habe Schuld? Wir neigen schnell dazu, das irgendwie zu entschuldigen. Irgendwie zu, ich konnte nicht anders oder es eigentlich bin ich ja nicht so, aber jetzt war einfach so eine Situation, also ich konnte nicht anders handeln und du musst es verstehen einfach. Das oder wie würdest du jetzt machen? Würdest du jetzt anders machen? Würdest du auch so handeln? So argumentieren wir eigentlich. Und das zeigt, dass wir nicht Buße tun. Denn ein Mensch, der Buße tut, ja, der zeigt, der macht so, wie David das hier tut. Er öffnet vor Gott schonungslos seine, wie es ihm geht. Er bekennt, ich bin schuldig und du kannst oder du sollst sogar oder du müsstest mich bestrafen. Ich habe es verdient, die Strafe habe ich verdient. Und diese Sünde tut mir weh. Und ich denke, wenn dieser David jetzt Vergebung bekommt, ich denke, da weiß er, was er erlebt hat. Diese schwere Last, die er getragen hat, ich weiß es nicht wie lange, aber eine längere Zeit muss es gewesen sein, wie er sich hier so richtig am Boden gefühlt hat und nun bekommt er Vergebung. Ich denke, der kann nicht so schnell wieder, oder könnten wir ganz schnell wieder dasselbe tun. Wenn wir so uns gefühlt haben und wir bekamen Befreiung, Frieden im Herzen, ich will doch nicht den Zustand wieder haben. Ich denke, das ist eine ganz normale Folge einfach von dem, einfach normales, logisches, eine logische Folge von dem, ich will nicht wieder dahin. Und doch passiert es, dass wir unachtsam werden und doch geschieht es, dass wir uns von Gott vielleicht sogar entfernen. Und dann muss Gott vielleicht mit uns solche Wege gehen. Meine Feinde aber gedeihen und sind mächtig und zahlreich sind, die mich unter falschem Vorwand hassen. Die mich mir Gutes mit Bösem vergelten, sind meine Widersacher, weil ich dem Guten nachjage. Ich denke, das zeigt eigentlich einen Charakter. Ja? Ein Charakter, wenn man dem Guten nachjagt. Ich weiß es nicht, ob ihr noch daran denkt. Ich hatte in meiner letzten Predigt darüber so eine Frage, vielleicht eine komische Frage gestellt. Haben deine Mitmenschen ein Problem damit, dass du ein Christ bist? Und schaut, das ist eine ganz normale Situation. Weil ich dem Guten nachjage, sind sie mir Feind. Kennt ihr noch diese Stelle? Jesus sagt von seinen Jüngern, ja, du hast sie mir gegeben, sie waren dein, du hast sie mir gegeben, und die Welt hasste sie. Als ob das gar nicht anders geht, weil das ein anderes Königreich ist in uns. Wir haben einen anderen König. Und deswegen, eigentlich geht das gar nicht anders, dass die Welt uns hasst. Es ist natürlich nicht ganz einfach so zu erklären, was ich meine, aber hier sagt David, die mir Gutes mit Bösem vergelten, sind meine Widersacher, weil ich dem Guten nachjage. Würde er so wie sie handeln? Ja, die Welt liebt das Irre, würde ihn nicht hassen. Na, vielleicht doch, ja, die Welt hasst sich untereinander ja auch. Aber eigentlich, ein Königreich kann nicht uneins werden in sich, sonst zerfällt es. Ja, das sagt Jesus von dem Königreich des Satans. Er treibt nicht den anderen aus, also der Dämon oder der Höchste der Dämonen. Er treibt nicht einen Dämon aus. Er wird ja selbst, dieses Königreich kann nicht bestehen. Es ist unbedingt eins, genauso wie Gottes Reich eins ist. Und zum Schluss sagt David, verlass mich nicht, o Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile zu meiner Hilfe, o Herr, mein Heil. Ich tendiere einfach dazu, dass diese Bitte, die zum Schluss kommt, also nicht ohne Erhörung geblieben ist, dass er wirklich Vergebung bekam, sonst würde er, denke ich, schlecht ein Mann nach dem Herzen Gottes heißen. Vielleicht denken wir an Gott, dass er ein Gott einfach nur der Liebe ist und Gott tut uns nicht weh. Und das, was David erlebt hat, das ist eigentlich etwas ganz, ganz Besonderes. David ist so ein Mann gewesen, den Gott so bestraft hat. Also wir können ja auch sagen, Hiob wurde ja auch ganz als Einzelner so bearbeitet. Ja? Wir kennen keinen anderen, der aus der Schrift uns genannt wird, dem es so ging wie Hiob. Und doch sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Er sagt zu Laodicea, so sei nun eifrig und tue Buße. Die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Das ist ein ganz, ganz normales, was Gott macht mit uns. In einer Stelle steht, dass Gott, also wenn wir seine Kinder sind, also Söhne, steht da von Söhne, ja, die straft er. Seine Söhne straft er. Also der züchtigt sie, weil er sie erzieht. Und wenn er keinen erzieht oder, sage ich mal, dich oder mich nicht erzieht, dann bin ich, in einer Stelle steht sogar, dann bin ich ein Bastard. Ich bin nicht sein Sohn, wenn er mich nicht erzieht. Und das müssen wir eigentlich begreifen, wenn wir, oder festigen, ich denke, ihr wisst das auch, aber festigen in uns, wenn es uns schlecht geht. Und wenn Sünde da ist, dann sollten wir diesen Zustand haben wie David hier. Es tut mir weh und ich will raus hier. Und ich bitte um Vergebung. Wenn Sünde nicht vorhanden ist und uns nicht bewusst ist, dann müssen wir daran denken, Gott hält die Hand darin, auch in dieser Situation. Und er macht das Richtige. Es ist schwierig zu sagen, also alles, dieses will Gott und das will Gott und wenn Menschen gegen uns sündigen, das wollte Gott. Ja, das ist schwierig. Aber wir wissen, dass wenn wir Schweres erleben, das ist von Gott gewollt. Und wir lesen ja auch in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es geht dann noch weiter, ich lese aber nur bis hier. Und in Hebräer 12, Vers 11 steht, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Ja, das haben wir an David gesehen. Es diente ihm, hat ihm Schmerzen bereitet, diese Pfeile und diese Hand, die ihn drückt. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Lasst uns einfach nur darum ringen, dass wir in schweren Zeiten gerade als erstes zu Gott gehen. Jemand sagte, in schweren Zeiten werden manche gläubig. Jesaja 57, Vers 15, wollte ich eigentlich noch erwähnen zu dem, ich sagte erst, der Zustand von David ist ein schlimmer Zustand, bedauernswerter Zustand, Jammerzustand, ja, von dem er hier berichtet. Ich möchte aber das berichtigen. Das ist ein wunderbarer Zustand. Dieser Zustand, in dem David sich hier befindet, ist ein Zustand der Gnade. Nun, natürlich geht es ihm schlecht, aber schaut, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagen und gedemütigt in Geistes ist. Bei David, in seiner Situation, da war Gott. Er hat ihm geholfen. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. David ist nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden, weil er nicht sündigte, das haben wir gesehen, oder weil er wenig sündigte. Er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich von Gott züchtigen lässt und weil er zu ihm zurücksucht und weil er Buße tut und echte Buße tut. Und Menschen, die in der Heiligung leben, der Heiligung nachjagen, nach Heiligkeit streben, empfinden Sünde sehr viel intensiver und schmerzhafter als andere. Und in der Bibel steht geschrieben, dass wir sollen die Gesinnung Christi haben. Und Christus hat überhaupt nicht gesündigt. Er hasste Sünde. Und im Vergleich zu ihm, denke ich, kann ich sagen, lieben wir sie. Wir lieben Sünde. Im Vergleich zu Jesus lieben wir es. Und oft tun wir Buße nicht über die Sünde selbst, sondern um die Folge der Sünde. Wenn es uns dann schlecht geht, weil wir ein schlechtes Gewissen haben und die Folgen, das tut uns leid, dass es so gekommen ist. Aber die Sünde selbst, die müssen wir, also da müssen wir Buße tun, um die Sünde, die wir getan haben. Ich hoffe sehr, dass David uns im Gedächtnis bleibt, so wie es am Anfang steht, zum Gedächtnis, ja, Psalm Davids zum Gedächtnis, dass wir daran denken, wie ging es ihm und wie geht es dir und wie geht es mir. Dass wir daran denken und wir danach streben, auch diese, wirklich diese ehrliche Frucht der Buße bringen und dass wir vor Gott nicht heucheln. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.